NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. In Syrien ist die Kurdenhochburg Afrin eingekreist. Der Streit um die Nervengasattacke in Großbritannien spitzt sich zu. Bayerns Landesvater Horst Seehofer tritt ab und wird Heimatminister in Berlin. Im öffentlichen Dienst drohen Warnstreiks noch vor Ostern. Und die Sparkasse Saarbrücken darf ihre Formulare weiter nur an die lieben Kunden richten. Das sind einige unserer Themen. Zuerst aber nach Washington. Dort geht der Wechselwahn im Weißen Haus weiter. Per Twitter hat sich US-Präsident Donald Trump heute seines Außenministers Rex Tillerson entledigt. Tillerson hatte in der Vergangenheit häufiger der harten bis unbeherrschten und vor allem undiplomatischen Art seines Chefs widersprochen. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
US-Außenminister Rex Tillerson galt schon seit langem als einer der Rücktrittskandidaten in Trumps Regierungsmannschaft. Dass ihn US-Präsident Donald Trump jedoch ausgerechnet in der Phase wichtiger Verhandlungen mit Nordkorea entlassen hat, diese Nachricht sorgte in Washington für Überraschung und Bestürzung, galt Tillerson doch als Stimme der Vernunft in der Trump-Regierung. Nach Informationen der Washington Post hat Trump seinen Außenminister bereits am Freitag zum Rücktritt aufgefordert. Deshalb habe Tillerson seinen Afrika-Besuch vorzeitig abgebrochen. Trump dankte Tillerson zunächst nur über Twitter mit einem kurzen Satz für dessen Arbeit. Vor dem Abflug nach Kalifornien äußerte sich Trump dann zu den Gründen. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel beim Iran-Atomdeal. Ich finde den fürchterlich, er findet den okay. Ich wollte den Deal platzen lassen, er war anderer Meinung. Auch in anderen Themen vertrat der frühere Chef des Ölkonzerns ExxonMobil andere Positionen als Trump. Tillerson war gegen einen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und gegen die Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Auch im Nordkorea-Konflikt warb Tillerson stets für eine Doppelstrategie aus Sanktionen und Diplomatie, während Trump vom Pentagon militärische Optionen anforderte. Tragische Ironie für Rex Tillerson: In die jüngste diplomatische Entscheidung des Präsidenten, sich mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zu treffen, war der Außenminister nicht eingebunden. Nein, ehrlich gesagt, mit ihm habe ich darüber nicht viel diskutiert, sagte Trump gegenüber Journalisten. Diese Entscheidung habe ich selbst getroffen.
No, I really didn't discuss it very much with him, honestly, but I made that decision by myself.
Auch die Umstände der Entlassung Tillersons deuten nun auf ein Zerwürfnis zwischen Tillerson und Trump hin. Ein hochrangiger Mitarbeiter im Außenministerium betonte, Tillerson habe die Absicht gehabt, im Amt zu bleiben. Bisher habe Trump auch nicht mit Tillerson über die Gründe für seine Entlassung gesprochen. Die Chemie zwischen Trump und Tillerson stimmte seit langem nicht mehr. Im vergangenen Sommer soll Tillerson den Präsidenten in einer Sitzung im Pentagon einen Idioten genannt haben. Eine Äußerung, die Tillerson anschließend weder bestätigen noch dementieren wollte. Mit Mike Pompeo, dem bisherigen CIA-Direktor, habe er sich dagegen auf Anhieb sehr gut verstanden, sagte Trump den Journalisten.
Tremendous energy, tremendous intellect.
Er hat eine enorme Energie und eine enorme Intelligenz. Wir sind immer auf der gleichen Wellenlänge. Das Verhältnis ist sehr gut und das brauche ich bei meinem Außenminister.
What I need as Secretary of State.
Mike Pompeo gehört zu den stramm konservativen Republikanern und gilt ebenso wie Trump als scharfer Kritiker des Iran-Atomabkommens. Der 54-jährige Pompeo zählt außenpolitisch zu den Falken in seiner Partei, auch gegenüber Russland. Seine bisherige Stellvertreterin bei der CIA, Gina Haspel, wird nun seine Nachfolgerin und damit die erste Frau an der Spitze des Auslandsgeheimdienstes.
Martin Ganselmeier. Erneut also ein Wechsel im Weißen Haus. Die Zahl der Rauswürfe und Rücktritte der vergangenen Monate ist hoch. Und auch wenn die Gründe unterschiedlich sein mögen, ganz offenbar lebt und arbeitet es sich im direkten Umfeld des US-Präsidenten nicht einfach. US-Außenminister Rex Tillerson tritt zurück oder muss gehen. Ist dieser sogenannte Rexit nur folgerichtig? Martina Butler aus Washington kommentiert.
Nun ist er da. Der Rexit. Es ist kein Paukenschlag, keine Überraschung. Denn dass Rex Tillerson auf Trumps Abschussliste stand, war lange bekannt. Die Frage war nur, wann der Außenminister gehen muss. Da trennen sich die Wege von zwei Männern, die nie wirklich eins waren. Der ehemalige ExxonMobil-Chef galt als gemäßigter, einer, mit dem man reden konnte, gerade auch aus deutscher Sicht. Nur einer hatte mit ihm nie eine Wellenlänge. Und das war Donald Trump. Vom Pariser Klimaabkommen bis zum Iran-Deal hatten beide gegensätzliche Ansichten. Rex Tillerson musste manch scharfe Kurve nehmen, um öffentlich die Unstimmigkeiten glatt zu bügeln. Als er vergangenes Jahr Gespräche mit Nordkorea anregte, wird er von Trump angeschossen. Das sei Zeitverschwendung. Der US-Präsident sei ein Trottel. Mit diesen Worten wird Rex Tillerson zitiert. Er hat nicht widersprochen, dass er das gesagt hat. Tillerson lässt ein angeschlagenes Außenministerium zurück, das einer Baustelle gleicht. Viele entscheidende Posten sind nicht besetzt. Erfahrene Diplomaten haben im letzten Jahr ihren Hut genommen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alle Mann an Bord gebraucht werden, um in kürzester Zeit die Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber vorzubereiten. Auch die Entscheidung, direkt mit Kim Jong-un zu sprechen, hat Trump allein getroffen, ohne seinen Außenminister. Unter vorhergehenden US-Präsidenten undenkbar. Wer mit Tillerson redete, konnte sich nie sicher sein, ob das gilt, denn es gab in der Rechnung immer die unbekannte Trump. Auch der Stil der Entlassung überrascht nicht mehr. Entlassung per Twitter. Da kann man nur resignierend feststellen, das ist stillos, aber eben Trump. Die Liste der Gemäßigten, die auch mal Trump widersprechen, wird unterdessen immer kürzer. Ein Präsident ohne kritisches Korrektiv, das ist eine gefährliche Entwicklung.
Martina Butler kommentierte. Für manche Menschen in Syrien ging das Leben unter Belagerung, der Belagerung durch syrische Regierungstruppen heute zu Ende. Sie konnten Oskuta verlassen. Für andere beginnt es genau jetzt. Denn die kurdische Rebellenhochburg Afrin ist nun offenbar vollständig von der türkischen Armee eingekreist. Ein Drama mit vielen Akteuren spielt sich inzwischen in Syrien ab. Zur Lage Carsten Kühntop.
Mütter mit Kindern im Arm, Männer auf Krücken, ein alter Mann im Rollstuhl. Das syrische Staatsfernsehen zeigt, wie völlig erschöpfte Menschen die belagerte Region Ostghuta verlassen. Die TV-Reporterin hält einem Mann ihr Mikrofon hin. Wir sind gestorben, wir sind krank. Vielen Dank. Und möge Gott die Terroristen bestrafen. Sie bringen uns um. Sie bringen uns mit Hunger um und mit Druck. Die Lage ist sehr schlecht. Sie haben uns zerstört, haben das Land zerstört, haben unsere Kinder zerstört. Mittlerweile gibt es immer mehr glaubwürdige Berichte, dass Bewaffnete in Ostghuta Zivilisten tatsächlich mit Waffengewalt daran gehindert haben, das Gebiet zu verlassen. In einer der Ortschaften dort gingen gestern einige Menschen auf die Straße, um gegen die Milizionäre zu demonstrieren. Ihr Slogan: Wir wollen keine Freiheit, wir wollen nationale Einheit. Gleichzeitig ziehen es andere Menschen vor, in Ostghuta zu bleiben, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch die Assad-Regierung. Es kursieren Berichte, dass Regierungskräfte Menschen, die aus Ostghuta kamen, festnahmen oder standrechtlich erschossen. Nach russischen Angaben konnten etwa 100 Menschen das belagerte Gebiet heute verlassen. Die sogenannte Armee des Islam, mächtigste der in Ostghuta vertretenen Milizen, erklärte, es gebe eine Übereinkunft, Verletzte herauszubringen. Weitere Kranke würden der Gruppe heute folgen. Wie die Armee schwor aber auch die zweitstärkste Miliz, man werde nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. Saleh Abdelrahim berichtet der Nachrichtenagentur AFP von den letzten Stunden in der Hölle von Ostghuta. Wir waren etwa 200 Leute in einem Keller, ohne Strom oder Licht und mit wenig zu essen. Rauszugehen war wegen der Ereignisse draußen unmöglich. Viele Menschen beschlossen, sich auf den Weg nach Duma zu machen. Nur 40 von uns blieben im Keller zurück. Wir wollten bleiben, bis die syrische Armee kommen würde. Während für einige Syrer, also das Leben unter Belagerung, zu Ende gegangen ist, hat es für mehrere 10.000 soeben begonnen. Wie das türkische Militär erklärte, habe man im Norden Syriens mit der Belagerung der Stadt Afrin begonnen. Ein so wörtlich wichtiger Fortschritt beim Kampf gegen die kurdische YPG. Türkische Soldaten wurden dabei von verbündeten syrischen Milizionären unterstützt. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind nun 300.000 Menschen in Afrin eingeschlossen. Gestern hatten mehrere tausend Menschen die Stadt fluchtartig verlassen, um sich in Gebieten, die die syrische Regierung hält, in Sicherheit zu bringen. Am 20. Januar war die türkische Armee in Nordsyrien einmarschiert, um die YPG aus der Grenzregion zu vertreiben. Aus türkischer Sicht ist sie ein Ableger der verbotenen Terrororganisation PKK.
Carsten Kühntop zur Lage in Syrien. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Großbritannien wartet Theresa May auf eine Erklärung aus Russland. Sie will wissen, ob Russland für den Angriff auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal verantwortlich ist. May hat Russland eine Frist bis Mitternacht gesetzt. Skripal sowie dessen Tochter waren im britischen Salisbury durch Nervengift lebensgefährlich verletzt worden. Nun droht eine sehr ernste Krise mit Russland. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Die Uhr tickt, Londons Ultimatum an Moskau läuft um Mitternacht ab. Außenminister Boris Johnson sendete heute noch einmal eine klare Botschaft an Wladimir Putin. Die Russen müssten bis Mitternacht erklären, wie es zum Einsatz des Nervengifts vom Typ Novichok in Salisbury gekommen sei. Wenn sie das nicht täten, würde es aus London eine robuste und entschlossene Antwort geben, so Johnson.
It's very important for people to understand.
Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, wie schwerwiegend das ist, was hier passiert ist und wie empört die britische Regierung über diesen Einsatz von Nervengift und chemischen Waffen auf britischem Boden ist. Unsere Antwort wird angemessen sein, aber robust.
Der britische Außenminister war heute damit beschäftigt, internationale Unterstützung für das Vorgehen gegen Russland zu organisieren. Johnson war anschließend ermutigt, nachdem sich zum Beispiel der französische Präsident Macron und der deutsche Außenminister Gabriel solidarisch gezeigt hätten.
I've been very encouraged so far by the strength of the support that we are getting. I think in particular from President Macron of France, I just talked to Sigmar Gabriel of my German counterpart.
Auch US-Außenminister Rex Tillerson hatte den Briten zu diesem Zeitpunkt Unterstützung signalisiert. Kurze Zeit später war er aber nicht mehr im Amt. Stattdessen meldete sich Präsident Trump persönlich mit den Worten, für ihn höre sich das tatsächlich so an, als stünde Moskau hinter dem Nervengiftanschlag.
It sounds to me like it would be Russia, based on all of the evidence they have.
Innenministerin Amber Rudd wollte am Nachmittag nach einer weiteren Sitzung des Sicherheitskabinetts aber noch nicht sagen, welche Sanktionen die britische Regierung daraufhin beschließen werde. Man erwarte jetzt die russische Antwort und freue sich über die Unterstützung der internationalen Alliierten, so die Innenministerin.
International allies have begun to rally in their support and making comments publicly, but at the moment what we're doing is awaiting the Russian response.
Nach dem Polonium-Anschlag 2006 auf den früheren russischen Geheimdienstmitarbeiter Alexander Litwinenko in London begannen die Maßnahmen gegen Moskau mit einer Ausweisung russischer Botschaftsangehöriger. Jetzt ist unter anderem im Gespräch, die Vermögen kremlfreundlicher Russen in Großbritannien einzufrieren und Einreiseverbote zu verhängen. Diskutiert wird auch, keine staatlichen Repräsentanten und Funktionäre zur Fußball-WM nach Russland reisen zu lassen. Ein Scotland Yard-Sprecher konnte auch heute nicht sagen, wie Sergei Skripal und seine Tochter Julia mit dem Nervengift vom Typ Novichok in Kontakt gekommen sind. Er teilte lediglich mit, dass Julia Skripal am Samstag, dem 3. März, aus Moskau nach London geflogen sei. Am Sonntag sei sie in Salisbury zusammen mit ihrem Vater zunächst in einen Pub gefahren und habe dann mit ihm in einem italienischen Restaurant gegessen. Anschließend habe man die beiden vergiftet und apathisch auf einer Parkbank gefunden.
Jens-Peter Marquardt aus London. Russland hat inzwischen reagiert. Außenminister Sergei Lavrov wies die Vorwürfe aus Großbritannien barsch zurück. Man sei nicht in die Vergiftung des Ex-Spions Skripal verwickelt. Und Lavrov dreht den Spieß um. Er verlangt nun Zugang zu den Giftproben, die den Ermittlungen zugrunde liegen. Aus Moskau Hermann Krause.
Es war der russische Außenminister Sergei Lavrov, der sich am Nachmittag zu den Vorwürfen aus London äußerte. Da der Angriff auf einen russischen Staatsbürger, denn das ist Sergei Skripal, nach wie vor stattgefunden hat, verlange Russland von Großbritannien Zugang zu den Proben dieses Kampfstoffes. Sergei Lavrov: Wir erwarten, dass Großbritannien auf unsere Anfrage antwortet, die gemäß der Chemiewaffenkonvention verschickt wurde. Es ist notwendig, uns den Stoff zur Verfügung zu stellen und uns über den Verlauf der Ermittlungen zu informieren. Damit wird deutlich, Moskau dreht quasi den Spieß um und verlangt Aufklärung von britischer Seite. Stündlich melden sich nun russische Experten im staatlich gelenkten Fernsehen, die das Ganze als eine von Washington und London groß angelegte Aktion gegen Russland glauben, entlarven zu müssen. Die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matvinenko, sagte: Schaut bloß, was für eine Eile. Die Ermittler haben erst ihre Arbeit angefangen. Schon gab es am Montag das Statement der Premierministerin. Am Dienstag meldeten sich dann andere westliche Politiker. Am Mittwoch ist eingeplant, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. In politischen Kreisen Moskaus wird natürlich darüber spekuliert, ob Sergei Skripal aus Rache vergiftet wurde und auf wessen Anweisung. Dass der Auftrag direkt aus dem Kreml kommt, daran glaubt zumindest Alexei Nawalny. Der schärfste Gegner Putins vermutet, dass dem Wahlvolk so klar gemacht werden soll, nur der jetzige Präsident könne Russland schützen, auch vor den Anfeindungen aus Großbritannien. Ganz anders sieht das der ehemalige Generalmajor des KGB Alexei Kondaurov. Mir persönlich scheint die ganze Geschichte mit Skripal äußerst irrational zu sein. Es gibt für Russland keinen Grund, ihn zu töten. Ich bin zwar kein Anhänger von Putin, aber ich denke nicht, dass dieser den Verstand verloren hat. Fest steht, dass der Kampfstoff mit dem Namen Novichok in einem Forschungsinstitut in Moskau zuerst entwickelt wurde. Dieses Institut erhielt 1991 dafür den Lenin-Preis. Die relativ harmlosen Reaktionssubstanzen werden vor dem Einsatz getrennt aufbewahrt und dann kombiniert, schreibt die Zeitung Kommersant. Der Verteidigungsexperte Alexander Golz: Wenn es sich um Novichok handelt, dann ist klar, dass es aus Russland kommt. Aber es wurde meinen Erkenntnissen hinterher in drei Städten hergestellt. Hunderte von Menschen hatten Zugang zu dieser Technologie. Man kann den Ursprung nachverfolgen, aber alles ist abhängig von dem, was die Briten als Beweise vorlegen können. Igor Morozov, Senator im Föderationsrat, erklärte, Russland habe alle seine chemischen Kampfstoffe im Rahmen internationaler Vereinbarungen vernichtet.
Hermann Krause aus Moskau. Sorgen löst der britisch-russische Konflikt um das Nervengift auch in Brüssel aus. NATO und Europäische Union verlangen Aufklärung und stärken in diesem Konflikt Theresa May den Rücken. Sie hoffen aber natürlich auch auf eine friedliche Lösung. Aus Brüssel Ralf Siener.
Zu einer sehr deutlichen Reaktion sah sich die NATO veranlasst. Das Vereinigte Königreich sei ein hochgeschätzter Bündnispartner und dieser Vorfall mache der NATO große Sorge, heißt es in einer Mitteilung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die NATO sei mit den britischen Behörden wegen dieser Angelegenheit in Kontakt. Der Einsatz von jeglichem Nervengas ist grauenhaft und vollkommen inakzeptabel, fügt der NATO-Generalsekretär wörtlich hinzu. Die NATO hat die Möglichkeit, den Druck auf Moskau zu erhöhen. Die 2014 von der EU im Ukraine-Konflikt gegen Russland verhängten Sanktionen wurden bis Ende Juni dieses Jahres verlängert.
We are very much concerned with the situation.
Die EU sei sehr besorgt wegen der Situation, betont Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis in Brüssel mit Blick auf den Giftanschlag in Großbritannien.
Also with the findings UK has so far.
Und zwar wegen der Erkenntnisse, die Großbritannien bislang über diesen Anschlag habe.
Of course UK can't count with the EU solidarity in this regard.
Und natürlich könne das Vereinigte Königreich in dieser Situation auf die Solidarität der EU zählen, betont der Kommissionsvizepräsident. Nach Einschätzung von EU-Geheimdiensten hat Russland mittlerweile mehr Geheimagenten in London stationiert als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Offenbar mit dem Ziel, die dort lebenden russischen Bürger zu überwachen.
Ralf Siener aus Brüssel. Von Brüssel nach Bayern. Dort in der Landeshauptstadt München hat sich heute der bisherige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer mit einer letzten Rede verabschiedet, bevor es den Landesvater als Innen- und Heimatminister nach Berlin zieht. Zum Abschied Seehofers aus München Arne Wilsdorf.
Also, das Werk ist vollbracht. Alles Gute für Sie und für die Menschen in Bayern.
Mit diesen Worten hat sich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer bei seiner letzten Pressekonferenz nach dem Kabinett verabschiedet. Er war sichtlich berührt.
Deshalb ist es für mich auch persönlich eine Zäsur, die auch ein Stück weit unter die Haut geht, die einen auch natürlich in der Seele erfasst. Das darf man aber nicht verwechseln. Bei mir ist kein Groll, bei mir ist keine Trübsal, sondern es ist die Wehmut, dass ich mich von den Menschen verabschieden muss, die jahrelang loyal für mich gearbeitet haben und die ihr Bestes gegeben haben.
Auch seine Regierungsmannschaft schloss Seehofer in dieses Lob ausdrücklich mit ein. Und er trete ja nicht zurück, weil er den Freistaat nicht erfolgreich geführt habe, sondern wegen der, wie er es nennt, Vorkommnisse in der CSU-Fraktion nach der verlorenen Bundestagswahl letzten Herbst. Dabei hatte er 2013 die absolute Mehrheit für die CSU im Freistaat zurückgewonnen.
Parteipolitisch war der größte Erfolg die Gewinnung der absoluten Mehrheit. Außenpolitisch die Aussöhnung mit Tschechien, die viele schon wieder als selbstverständlich abpacken, aber die für unsere gut nachbarschaftlichen Beziehungen existenziell sind. Und innenpolitisch die Wirtschaftslage des Freistaats Bayern, die so gut ist wie in keinem anderen Bundesland. und so gut ist wie nie zuvor in der Geschichte der Bayern.
Bestes Zeichen dafür ist für Seehofer, dass sich zwischen den wirtschaftlich stärksten und schwächsten bayerischen Regierungsbezirken die Arbeitslosigkeit nur um 1% unterscheide. Sein Erfolgsrezept:
Ich hatte immer im Politikstil die Überzeugung, dass für die Menschen und für das Land eine produktive Unruhe eigentlich eine gute Motivation sind.
Arne Wilsdorf aus München. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat es auch heute keine Annäherung gegeben. Verdi und der Deutsche Beamtenbund kündigten jetzt Warnstreiks noch vor Ostern an. Aus Potsdam Dominik Lenz.
Blockadehaltung wirft Verdi-Chef Frank Bsirske der Arbeitgeberseite vor. Von Tarifverschleppung spricht der Bundesvorsitzende des Beamtenbundes Ulrich Silberbach. Beide kündigten großflächige Warnstreiks noch vor Ostern an, und zwar in der gesamten Breite des betroffenen öffentlichen Dienstes, der Kommunen und des Bundes. Auch Flughäfen würden betroffen sein, so Bsirske zum Ende der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro, was vor allem für die unteren Einkommensgruppen eine deutliche Gehaltsverbesserung bedeuten würde. Doch genau dieser Mindestbetrag sei der größte Knackpunkt, sagte der Verhandlungsführer für den Bund, Staatssekretär Hans-Georg Engelke. Verhandelt wird für rund 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen, unter anderem für Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kliniken, Sparkassen und für die Bundespolizei. Die abschließende Verhandlungsrunde ist für Mitte April vorgesehen. Dann wird auch der neue Innenminister Horst Seehofer erwartet.
Dominik Lenz aus Potsdam. E.ON und RWE haben heute Details ihrer Energieallianz vorgestellt. Diese Allianz soll den Konkurrenzkampf beenden und durch eine Neuaufteilung der Geschäftsfelder dazu führen, dass sich die beiden Energieriesen aus dem Weg gehen. Der Energiemarkt wird damit völlig neu geordnet. Aus Essen Jörg Marksteiner.
Wer denn eigentlich auf die Idee gekommen ist, dass die Erzrivalen künftig gemeinsame Sache machen, wurden die Chefs von RWE und E.ON heute gefragt. Doch das wollten Johannes Theissen und Rolf-Martin Schmitz nicht verraten, als sie ihren Milliardendeal vorstellten.
Also es ist natürlich immer hochinteressant, aber gute Ideen haben immer mehrere Väter. Ich kann mich immer so schlecht erinnern.
Obwohl er jünger ist als ich, also insofern.
Gut gelaunt saßen sie also nebeneinander und erklärten, dass sich die beiden größten deutschen Energiekonzerne künftig keine Konkurrenz mehr machen, sondern jeder auf einige Gebiete spezialisiert.
Was wir Ihnen hier vorstellen, ist einer der kreativsten Gestaltungsdeals der deutschen Industriegeschichte,
sagte E.ON-Chef Johannes Theissen. Seine Firma will künftig keine Energie mehr erzeugen, sondern woanders einkaufen, an die Kunden weiterverkaufen und die dafür nötigen Netze betreiben. RWE dagegen wird zum reinen Stromproduzenten. Die Folge ist ein milliardenschweres Tauschgeschäft von Firmenteilen. RWE bekommt alle Windparks von E.ON. Dafür wechseln umgekehrt zu E.ON 39.000 Mitarbeiter der RWE-Tochter Innogy, die bislang mit Verkauf und Netzen befasst waren. Doch nicht alle werden dort einen neuen Job finden. 5.000 Stellen werden ab 2019 gestrichen.
Wir haben bis heute noch nie betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen. Und so wird es auch weiter sein. Wir werden sozialverträglich, partnerschaftlich mit Betriebsräten und Gewerkschaften immer wieder kreative Lösungen finden, die schnell und angemessen und fair zur Anpassung führen.
Welche Standorte und Bereiche genau betroffen sein werden, all das könne er jetzt noch nicht sagen.
Und bevor man jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen und dem Management von Innogy geredet hat, Spekulationen zu nähren, wer was wo, das wäre völlig unangemessen.
Keinen Stellenabbau soll es dagegen bei den 2000 E.ON-Leuten geben, die zur RWE wechseln. Die Gewerkschaften haben diesem Vorhaben schon zugestimmt. Auch aus der Politik gab es überwiegend positive Reaktionen. Wohl auch verbunden mit der Hoffnung, dass RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz Recht behält, der heute sagte, dass es die Energiemultis krisensicherer macht, wenn sie sich auf weniger Bereiche spezialisieren und dort dann gezielt investieren können.
Wenn zwei führende Unternehmen ihre Kräfte bündeln und sich so bessere Chancen für die Zukunft erarbeiten, dann bin ich sicher, zahlt sich das langfristig auch für die Mitarbeiter aus.
Das dürften auch die Mitarbeiter hoffen, denn RWE und E.ON haben seit 2011 insgesamt schon mehr als 20.000 Stellen gestrichen.
Jörg Marksteiner aus Essen. VW steht wegen der Dieselkrise zwar weiterhin massiv unter Druck, der befürchtete Totalschaden ist jedoch nicht eingetreten. Die Zahlen sind gut, der Konzern strotzt vor Kraft. In der Bilanz sind Milliardengewinne ausgewiesen, das Management freut sich über steigende Millionengehälter. In Berlin legte VW heute Zahlen vor, von dort Johannes Frevel.
Volkswagen will die Dieselrückrufaktionen für alle Marken des Konzerns in diesem Jahr so weit wie möglich abschließen. Dieses Ziel gab VW-Chef Matthias Müller bei der Jahrespressekonferenz des Konzerns vor. Es geht darum, bis zu 4 Millionen Dieselautos mit neuer Software auszustatten, um die Stickoxidwerte im Fahrbetrieb zu verbessern. Eine Hardware-Nachrüstung soll es jedoch nicht geben. Ob das reicht, damit VW-Besitzer in Deutschland ihr Auto auch künftig uneingeschränkt nutzen können, sei jedoch unsicher, betont VW-Chef Matthias Müller.
Ob und in welchem Umfang es bis dahin tatsächlich zu Fahrverboten kommen wird, das ist heute nicht absehbar. Auch nicht, welche politischen Konsequenzen sonst noch gezogen werden könnten.
Der größte europäische Autobauer kann für 2017 Rekordwerte beim Umsatz vorweisen. Auf zahlreichen Märkten, auf denen VW keine Diesel anbietet, läuft es derzeit weltweit so gut wie nie zuvor. 11,4 Milliarden Euro Gewinnausschüttung an die Aktionäre können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Dieselkrise trotz Umsatzrekord nicht nur juristisch, sondern auch wirtschaftlich weiter eine Belastung sei, betont VW-Finanzvorstand Frank Witter.
Die Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 230,7 Milliarden Euro um 6,2% über dem Vorjahreswert und haben damit einen Rekordwert erzielt. Wir hatten allerdings auch wieder negative Sondereinflüsse in Summe 3,2 Milliarden Euro zu verarbeiten, die ausschließlich in der Dieselthematik begründet sind. Im Wesentlichen geht es um das Thema Rückkauf und Nachrüstung in Nordamerika und auch höhere Restrisiken waren zu bedienen.
In den kommenden Jahren will VW kräftig in Elektroautos investieren. Aktuell produziert Volkswagen an 3 Standorten Elektroautos. In 2 Jahren sollen 9 weitere Werke hinzukommen.
Johannes Frevel aus Berlin. Frauen werden nicht diskriminiert, wenn sie auf Formularen etwa einer Sparkasse nicht geschlechtsspezifisch angesprochen werden. Das hat heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Geklagt hatte eine Kundin der Sparkasse Saarbrücken. Aus Karlsruhe Gigi Deppe.
Sie sei nicht männerfeindlich, sagt die 80-jährige Klägerin Marlies Krämer.
Ich liebe die Männer. Sie sind für mich das Salz in der Suppe der Politik, der Gesellschaft, des Lebens schlechthin.
Aber zu viel Salz sei nicht bekömmlich. Und wenn überall in der Sprache nur Männer vorkämen, würde das Frauen benachteiligen.
Ich muss Ihnen sagen, durch diese Ausgrenzung der sprachlichen Existenz von Frauen werden wir diskriminiert und erleiden dadurch gesellschaftlich eine viel geringere Wertschätzung als die Männer. Die sind ja sprachlich immer präsent und wir werden totgeschwiegen.
Der Bundesgerichtshof ist anderer Ansicht. Wenn für Frauen männliche Bezeichnungen gewählt werden, würden Frauen nicht benachteiligt, sagen die Richter an Deutschlands obersten Zivilgericht. So sei eben der allgemein übliche Sprachgebrauch. Dabei schreiben die 2 Richterinnen und 3 Richter in ihrem Urteil, ihnen sei durchaus bewusst, dass der Sprachgebrauch teilweise kritisiert und nicht mehr als so selbstverständlich empfunden würde wie früher. Aber sie würden sich an der Mehrzahl der Gesetze orientieren, so Pressesprecherin Dietlind Weinland.
Man muss sehen, dass der Gesetzgeber selber männliche Personenbezeichnungen verwendet in seinen Gesetzen und zwar auch in neueren Gesetzen. Da ist die Rede vom Darlehensnehmer, vom Kontoinhaber, Käufer, Verkäufer. Und das prägt den allgemeinen Sprachgebrauch und auch das Sprachverständnis. Und wenn die Bank sich dann an solchen eher technischen Begriffen orientiert, liegt darin nicht eine Geringschätzung einer Bankkundin.
Damit hat die 80-jährige Klägerin in der 3. Instanz verloren. Die Sparkasse Saarbrücken darf weiterhin Formulare benutzen, in denen nur von männlichen Sparern oder Kunden die Rede ist. Aber der juristische Streit ist mit dieser Entscheidung nicht zu Ende. Marlies Krämer hat schon angekündigt, dass sie weitermachen wird.
Ich gebe auf keinen Fall auf. Die nächste Instanz wäre dann das Verfassungsgericht. Und das ist ja eine verfassungsmäßige Klage. Also muss es dann auch dorthin gehen.
Und falls es beim Verfassungsgericht nichts wird, kann sie sich auch vorstellen, noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu ziehen. Sie ist das Kämpfen gewohnt, hatte in der Vergangenheit auch schon einige Erfolge. Sie hat zum Beispiel erreicht, dass auf der Wetterkarte für das schlechte Wetter, für die Tiefs, nicht mehr nur Frauennamen genommen werden.
Gigi Deppe aus Karlsruhe. Und das war das Echo des Tages. Sie finden die Sendung auch im Internet unter ndr.de/info und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.